Wir sind im Moment in den ersten Bereichen, in denen wir über Datenstrukturen reden. Und wir haben als erstes bei den Datenstrukturen eingeführt die sogenannten Produkte. Das heißt, Beispiel da war die Konstruktion Data Point, haben wir als simpelstes Beispiel gefunden, ist gleich Point x Doppelpunkt real y Doppelpunkt real. Das heißt, wir haben an der Stelle einen Konstruktor, der zufällig gleich heißt wie die Sorte und haben zwei Selektoren genannt x und y und wir können dann eben Applikationen schreiben von der Güteklasse in let point p Doppelpunkt point gleich point von 1,1 in und dann können wir nicht sehr intelligent x von p plus y von p. Macht nicht viel Sinn, x und y Koordinate zu addieren, aber das wäre so eine Applikation. Und dann hatten wir als nächstes eingeführt die Summe oder auch die Variantenbildung und dort hatten wir als Standardbeispiel Data Shape ist gleich, dann hatten wir Beispiele Circle von C Doppelpunkt Point, also Center und R Doppelpunkt Real oder wir hatten Triangle, das war A Point, E Point und C Point. Oder wir können noch Rektangle einführen. Und da haben wir Base, diesen Point und dann haben wir Width, Doppelpunkt Real. Und Height von Real. Das, und dann kann man das beliebig weitermachen. Und da haben wir gesagt, dann kann ich eben solche Dinge konstruieren und kann dann zum Beispiel so Dinge schreiben wie let s Doppelpunkt shape gleich, und dann kann ich jetzt sagen Circle von zum Beispiel Point 0,0 oder 1,1 und Radius 4 wäre dann zum Beispiel ein Kreis mit einem, also um den Punkt 1,1 herum mit Radius 4. Das ist hinten übrigens nicht, dass ich den Punkt geschrieben werde, das war einfach weg. Dann können wir eben entsprechend sowas schreiben wie if Circle Fragezeichen S, then. Und dann kann man eben darauf anwenden, diese Selektoren, zum Beispiel C von S oder Radius von S. Das heißt, ich kann mit dem Absichern fragen, bist du ein Kreis, kann ich dann die Selektoren anwenden. Wenn das Ding dann kein Kreis gewesen wäre, wenn ich also das nicht mit dem If-Circle then abgesichert hätte, dann wären die Selektoren C von S, von S einfach undefiniert. Ich würde auf einen Programmfehler stoßen, wie auch in anderen Programmiersprachen. Wir benutzen diese Konstruktionen auch für einen Spezialfall. Und zwar gibt es immer wieder das Problem, dass wir sogenannte Aufzählungstypen haben. Das ist eine Geschichte, die in den Programmiersprachen eigentlich grundsätzlich da sein sollte, die aber nicht überall sauber und auch nicht überall gut gelöst wird. Der Klassiker ist auch hier wieder, dass man sagt, ich habe eben so eine Konstruktion Data und dann kann man zum Beispiel sagen, Day, halt, das gut ist, A aufzuschreiben, Day. Ist gleich und dann geht es halt los. Monday, Tuesday. Punkt, Punkt, Punkt. Sie ahnen, wie es weitergehen soll bis zu Sunday. So, das heißt, wenn ich das habe, dann wird das bei uns in Opal als Randfall eines Summentyps aufgefasst. Das sind im Grunde genommen 7 nullstellige Funktionen und Werte. Also über die können Sie nichts aussagen. Sie können sie noch nicht mal vergleichen, in dem Sinne, Sie können noch nicht mal sagen, ob A gleich B ist, das müssen wir also einführen. Die sind insbesondere nicht geordnet. Es ist nicht so, dass Monday der erste und Tuesday der zweite ist und so weiter, sondern es sind einfach Konstruktoren für 7 Werte. Und wenn Sie mit denen arbeiten wollen, müssen Sie halt die einzelnen verarbeiten als Konstruktoren. Das ist etwas, wo ich heute wirklich sagen muss, das ist nicht so gut gelungen. Wir können mit den Dingen, das ist zu aufwendig, mit denen zu arbeiten. Wir hätten eigentlich das einführen sollen, dass die geordnet sind und dass man so ein paar Basisoperationen drauf hat. Macht Opal leider nicht, ist einfach ein Designfehler, sage ich ganz ehrlich. Wir haben die auch sehr wenig ursprünglich benutzt und wir wissen, dass wir sie eigentlich in größerem Umfang benutzen sollten. Es wird sozusagen nur, das Einzige, was ich garantiere, ist, dass die geschieden sind alle. Also Sie können sicher sein, dass Monday geschieden von Tuesday ist. Das wird Ihnen garantiert, das kann nicht passieren, dass Sie aus Versehen einen kleinen Wert haben. Was in vielen Programmiersprachen gemacht wird, ist, dass man diesen Typ einfach weglässt und sagt, und dann werden Workarounds gemacht. Dann müssen Programmierer, wenn sie die Wochentage haben wollen, dann fangen die an, geben denen die 7 Integers von 1 bis 7 oder 0 bis 6 und müssen und arbeiten auf Integers erwarten. Ist natürlich beliebig fehleranfällig, diese Art der Programmierung. Hat den Vorteil, dass man die Dinge wunderbar vergleichen kann und solche Sachen machen kann. In Java war es üblich, dann anstelle dieser 7 Werte, 7 Strings, einfach Tüdelchen, Monday, Tüdelchen, Tuesday zu schreiben und dann mit Strings zu arbeiten. Ist natürlich auch nicht sehr sichere Programmiermethodik, sehr fehleranfällig. Sie werden im zweiten Semester, wenn wir Java machen, sehen, dass Java inzwischen in Java 5, also in der relativ neuesten Version, inzwischen zwar 6, aber da hat sich nicht viel geändert im Vergleich zu 5. 5 war so ein Major Change, dass in Java 5 jetzt ein Enumerationstyp eingeführt wurde. Dort werden die als Randfall von speziellen Klassenkonstruktionen eingeführt, die so kompliziert geworden sind, dass man fast nicht mehr durchschaut, was da eigentlich passiert. Also die Enums in Java sind wirklich kompliziertes Konstrukt geworden, das ich in Java kenne, weil man unendlich viel damit machen kann, wenn man genau reinschaut, das ist nur eine verkappte Notation für sehr spezielle Klassen. Jede Programmiersprache macht das ein bisschen anders. Ich will jetzt gar nicht diese ganze Variationsbreite durchgehen. Wie gesagt, bei uns in Opal gibt es sie als Randfall der Summentypen, sind damit etwas schwächlich, also nicht so richtig gut zum Arbeiten. In anderen Sprachen sind sie dafür eher aufgebläht wie in Java und man weiß nicht so recht, was das alles zusammenbringen soll. Wichtiger als Aufzählungstypen, und das sind natürlich die üblichen Dinge, die Sie da haben, sind dann sowas beim Packespielen, gibt es dann Herz, Karo und das alles. Also immer wenn man so 4 so Dinge hat mit speziellen Werten, die so beschränkt sind, sollte man wirklich die nicht als Spezialfall von Int mit nur 4 Werten oder so beschreiben, sondern ich sollte wirklich so ein Aufzählungstyp machen. Das ist einfach ein methodisches Prinzip, das Sie sich angewöhnen sollten. So, was für uns letztlich wichtiger ist, ist wie üblich die Beobachtung, dass man das Ganze auch rekursiv machen kann. Das hatten wir schon mehrfach gesagt. Letztlich entsteht die Mächtigkeit, wenn man vielleicht ein ganz bisschen den Lernpegel senkt. Warte mal ein bisschen. Können wir es nochmal versuchen? So, das heißt, wir hatten mehrfach schon gesagt, dass die Rekursion
unser einziges Mittel ist, um überhaupt die Mächtigkeit von Gebühren auszunutzen.
Denn die Dinger machen mehrere Milliarden Institutionen pro Sekunde. Wenn ich das nur dadurch erreiche, dass ich noch ein paar Milliarden Institutionen aufschreibe, dann habe ich keine Chance gegen diese Dinger. Das heißt, ich kann das nur die Mächtigkeit ausnutzen, indem ich nur wenig schreibe und den Rechner das Ganze auch machen lasse. Nur so kommt das ja zustande, dass da diese Mächtigkeit uns auch was bringt. Und das ist bei Datenstrukturen genau das Gleiche. Wenn ich eine Datenstruktur, dann dadurch nicht, dass ich jedes Element explizit mitschreibe, dann kriege ich eine Datenstruktur bis zur Kugel, bis zur Größe 20, kann ich noch irgendwie aufschreiben, aber danach wird es wahr. Wenn der Rechner 20 Elemente verarbeiten soll, dann fängt er nicht mal an warm zu laufen. Buchstäblich, ja. Und das heißt, ich muss irgendwie ein Mittel haben, um Muster zu wiederholen. Das ist nun halt mal die Rekursion. Und so wie das bei Funktionen mit der Fakultät ist, in der Datenstruktur auch, die elementarste aller rekursiven Strukturen ist eben das, was man in vielen Stellen Liste nennt. Bei uns, wir nennen es lieber Sequenzen. Und eine Sequenz ist entweder leer, und ich schreibe jetzt das mal mit dem Konstruktor empty, oder ich habe eine Konstruktion davon, die heißt dann cons, füge zusammen. Und was ist eine Sequenz? Ein Element und eine Restsequenz. Ein erstes Element und der Rest. Das heißt, das erste Element wäre also first, und nehmen wir mal an, wir machen hier eine Sequenz von reellen Zahlen. Das heißt, first ist eine reelle Zahl und der Rest ist dann wiederum eine Sequenz. So, und jetzt kann ich eben eine konkrete Sequenz hinschreiben. Ich kann also sagen, das ist nicht sehr gut gewesen, let S Doppelpunkt Sequenz gleich, und Sie sehen schon, bei mir, obwohl Opal bei dieser Let-Prozession nicht verlangt, dass man einen Typ angibt, tendiere ich dazu, es zu machen, weil es die Lesbarkeit der Programme erhöht, weil es die Robustheit erhöht. Das heißt, wenn ich mich nur tue, dann stellt der Compiler fest, okay, hier ist ein Widerspruch, rechts steht ein anderer Typ als links, da ist was schiefgelaufen. Also ich mache das grundsätzlich eigentlich, dass ich den Typ hinschreibe, auch wenn es hier nicht erzwungen wird. Und jetzt kann ich also sagen, okay, das ist folgendes, nehme das Element 7, auch wenn es real sind, kann ich ja 7 schreiben. Das nehme ich A an cons 1, cons 2, empty. So, und das entspricht dann dem, was man gerne so als 7,1,2 notiert. Ja? Also umgangssprachlich und umgangsschriftlich würde man vielleicht sowas hinschreiben, ich möchte die Sequenz, die aus 7, 1 und 2 besteht, haben und die muss ich so aufbauen, stückweise. Das sieht ein bisschen lästig und länglich aus, dieser gelbe Term, aber bedenken Sie, Sie schreiben fast nie Sequenzen der Länge 2 oder länger hin. Sie schreiben fast immer nur ein Programm, das Ihnen Sequenzen konstruiert, indem sie Elemente einliest vom Bildschirm oder aus einer Datei holt und so Stück für Stück aufbaut. Ja, das heißt, ganz selten schreiben sie wirklich so eine lange Notation hin. Das heißt, wenn eine Programmiersprache ihnen spezielle Mittel bietet, dass sie so Sequenzen der Länge 12 als Wert hinschreiben können, dann ist es eher so praktische Spielerei, weil es dann vielleicht in jedem tausendsten Programm einmal gebraucht wird. Und dann ist die Frage, ob man da eine Spezialnotation einführen soll für Dinge, die in jedem tausendsten Programm einmal vorkommen. Also, eine lange Sequenz hinschreiben ist etwas aufwendig in der Form, aber Spezialnotationen dafür einführen, halten wir für nicht sehr spannend. Was wir allerdings gemacht haben, ist, in Opal bieten wir natürlich auch gerne Infix-Operatoren an. Das heißt, das Gleiche könnte ich auch mit Infix-Operatoren schreiben. Und dann würde das so aussehen, und das ist jetzt, überlasse ich Ihnen zu entscheiden, welche Notation Sie schöner finden. Alternativ würde ich dann zum Beispiel schreiben, die Sequenz statt empty gebe ich so ein Symbol an, kleiner, größer, was zusammen wie so eine leere Sequenz aussieht. Also
So wie Sie die leere Menge auch mit dem Spezialsymbol schreiben, kann man das auch machen. Und Cons, das ist jetzt sehr unleserlich geworden, ist das ein doppelter Doppelpunkt, was für mich etwas, ich weiß nicht, ob Sie das auch sehen, ich habe immer fünf Punkte hier stehen, macht die Sache etwas schwierig für mich. First ist dann real, das lassen wir dann schon. Und Rest ist dann eine Sequenz wieder. Und in der, wenn ich das eingeführt habe, und ich, Sie wissen, und mal kann ich alles auch aus Infix schreiben, dann würde meine Sequenz oben so aussehen, let S, Doppelpunkt Sequence, kann ich dann schreiben, als 7, cons 1, cons 2, cons empty. Und viele sagen, okay, dieser zweite Term, dieser untere gelbe Term. Hallo, moin. Okay, und nicht mal wach, der Ernste. Sie sind noch genügend Plätze frei, keine Ahnung. So, also, das heißt, es gibt viele Leute, die sagen, okay, dieser untere Term ist viel schöner als der obere. Deswegen führe ich diese Infix-Operatoren ein. Andere Leute sagen, nicht für alles so Infix, komische Infix-Sachen einführen. Ich finde es schöner, wenn man das funktional in diese Funktionsnotation schreibt, dann nehmen Sie den oberen gelben Term. Das ist Geschmackssache, können Sie machen, wie Sie wollen. Sie müssen nur sich entscheiden, wenn Sie es in der einen Form definiert haben, müssen Sie bei der bleiben. Sie können natürlich auch immer dann noch die anderen Operationen als Hilfsfunktion einführen und sagen, dieses Doppelpunkt, Doppelpunkt ist das gleiche wie Cons, dann können Sie das beides benutzen als Notation. Sie müssen auch eins aufpassen, wenn Sie die untere Notation benutzen, das sind so die netten kleinen Fallstricke, wo man sich manchmal wundert, dass was nicht funktioniert. Wenn Sie hier rechts zwischen diesem Doppel-Doppelpunkt und dem Empty kein Blank lassen, dann ist der opaque Teil der Meinung, Sie haben ein Symbol mit vier Zeichen eingeführt, nämlich Doppelpunkt, Doppelpunkt, kleiner Böser, und macht da eins draus, und das kennt er nicht. Also das Blank ist essentiell an der Stelle, sonst nimmt er alles mal ein Element, ein Symbol mit vier Zeichen, und Sie meinten ein zwei Symbol mit je zwei Zeichen. Das sind so die kleinen Fallstricke, wo man dann aufpassen muss ein bisschen. Wir selber nehmen die untere Form meistens, das werden Sie bei mir auch meistens in der Form sehen, aber wirklich die obere ist genauso akzeptabel und genauso vernünftig. So, das heißt, was wir hier haben, sind Strukturen, die einfach, die man dann gerne so schreibt, und das habe ich angedeutet, die Leute haben verschiedene Darstellungen für so eine Sequenz. Also manche Leute schreiben dann zum Beispiel 7,1,3,1,2, um diese Sequenz darzustellen. Andere Leute, die mehr an Speicher denken, denken dann an solche Listen und sagen, okay, 7 ist das erste und dann geht es weiter mit der 1, dann geht es weiter mit der 3, dann 1, dann 2. So schreiben Leute es gerne hin. Um dann das Empty auch noch anzudeuten, dann sieht man oft sowas. Was eine andere Datenstruktur der Informatik ist, die oft sehen, wir werden über diese Sequenzen noch ganz viel reden und programmieren. Die andere sind, das waren jetzt die Sequenzen oder Listen. Dann haben wir noch die Bäume. Und die werden dann auch so geschrieben, dass man sagt, okay, ich habe hier zum Beispiel einen Knoten, da steht eine 1 dran, dann habe ich hier eine 7, habe hier eine 2, dann habe ich hier eine 3, habe eine 5, habe eine 1, habe eine 9. Hier habe ich noch eine 2 und eine 1. Und da habe ich eine 1, eine 0. Und hier habe ich nochmal eine 1 und eine 1. Sowas wäre typischerweise ein sogenannter Baum. Und auch der ist sehr einfach als Datentyp aufzuschreiben. Das heißt, um einen solchen Baum zu programmieren, sage ich halt Data 3 ist gleich. Und jetzt habe ich halt die Möglichkeit, so ein Baum kann empty sein, das heißt, hinter diesen sogenannten Blättern steht nichts mehr. Das heißt, hier habe ich die Version empty. Oder ich habe einen Baum, der hat einen Wert und einen linken und rechten Nachfolger. Das heißt, ich habe einen, und das kann man jetzt cons nennen, oder was oft auch gesagt wird, einen Knoten, einen Node. Und der hat einen Wert
Und jetzt nehmen wir zur Abwechslung mal Integers statt Real. Und dann hat er einen linken Unterbaum und hat einen rechten Unterbaum. So, und damit können Sie genau diese Konstruktion hier machen. Das heißt, das Ding wäre jetzt Node von 1, also ich fange nur an, den habe ich jetzt mir etwas lang geraten. Das heißt, das Ding würde jetzt losgehen als Node von 1, und jetzt linker Unterbaum ist Node 7, linker Unterbaum ist Node von 3, empty, und jetzt geht hier Node 5, Node 2, empty, Node, halt empty, natürlich, sorry, geht hier der Platz aus, und dann haben wir 1, empty, empty, und jetzt muss hier die Klammer zugemacht werden. Die Klammer muss hier zugemacht werden, wenn ich hier mit Node 2 rein. Und Sie sehen schon, Sie kriegen bei diesen Bäumen Notationsprobleme. Das kennen Sie aber alle, wenn Sie sich hier irgendwo in Ihrem Dateisystem sich diese Folderstruktur anschauen lassen, dann gibt es genau diese Notationen, die dann meistens in der Art hier rechts angedeutet dargestellt werden. Es ist ein nicht triviales Problem übrigens, ein schönes Layout für Bäume hinzulegen, dass die optisch gut ausschauen. Erstaunlich finde ich, so wenig wir sogar arbeiten in der Literatur drüber, weil Sie hier letztlich über Geschmacksfragen reden. Und ich weiß, ob ein Algorithmus, jetzt gar nicht selber, ob der Algorithmus korrekt oder nicht korrekt ist, sondern ob die Ausgabe wirklich gut aussieht oder ob die blöd aussieht. Und das lässt sich nun schwer mathematisch diskutieren, ob das, was rauskommt, gut oder schlecht aussieht. Und die Programme sind gar nicht so simpel, wie also in irgendeiner Weise Bäume aussehen sollen. Das zentrale oder einer der zentralen Unterschiede zwischen Sequenzen und Bäumen ist auf einer anderen Ebene, und zwar bei Sequenzen ist relativ klar, wie das aussieht. Die haben einfach diese Form, ein Element gefolgt vom Rest. Das Maximum an Konfusion, das sie noch erzeugen können, ist, dass sie sagen, ich mache einen Listenanfang und das letzte Element. Sie können das umdrehen. Sie sagen, die Frontliste ist das Ganze und das letzte Element packe ich immer an. Bei Bäumen gibt es eine große Variationsbreite, über die wir noch reden werden, will ich jetzt gar nicht darauf eingehen, mir geht es im Moment nur darum, überhaupt mal zu zeigen, Rekursion ist möglich, aber bei Bäumen können Sie zum Beispiel noch weitere Varianten dabei haben, zum Beispiel wird es bei Bäumen gerne auch noch gemacht, dass man einführt leaf, val, int als weiteren Teil und dann sehen Sie, der Vorteil wäre, wo ich dann so was schreiben müsste wie Node von 2, empty, empty und Node 1, empty, empty würde man stattdessen dann leaf 2 und leaf 1 schreiben. Also man hätte dann Blätter. Und das leaf von 1 ist im Grunde genommen das gleiche wie Node von 1, empty, empty. Von der Idee her ist aber natürlich programmiertechnisch eine völlig andere Darstellung. Ja, also das heißt, mit dem grünen Teil können Sie jetzt sozusagen ein Blatt auf zwei Weißen schreiben, aber das sind echt unterschiedliche Baumkonstruktoren. Der nächste Unterschied ist natürlich, Sie können natürlich auch hier, manche Leute lieben es, das zu schreiben, Node left tree, val in right tree, zu sagen, okay, das Ding ist in der Mitte, also schreibe ich es auch als Datentyp in die Mitte rein. Und was nicht wesentlich entscheidender ist, es gibt natürlich Bäume, die nicht nur zwei Unterbäume pro Knoten haben, sondern eine beliebige Anzahl zulassen. Also Bäume, die dann in der Darstellung eben immer so geschrieben werden. Also dann hätte man so einen Baum, der eben sagt, okay, hier habe ich den Knoten 3 und drunter gibt es dann ganz viele, 7, 1, 9, 6, 2 und der hat wieder viele drunter, der hat gar keinen mehr und der hat dann immer 2. Das heißt, mit beliebigen Verzweigungsgraden können Sie auch machen, dann wird es ein bisschen komplexer das Ganze. Im Grunde genommen haben Sie dann einen Knoten und da ist eine ganze Sequenz von Unterknoten drunter. Und das würde man dann zum Beispiel typischerweise so aufschreiben, dass Sie haben Data, so eine Alternative, ja, dass Sie Data Tree sagen, ich habe nicht nur Binärbäume mit genau zwei,
sondern ich habe diese Konzession, da gibt es dann, nehmen wir an, wir machen es so, dass wir M, die gar nicht zulassen, sondern nur mit Blättern arbeiten. Das heißt, wie mit einem Integer Value, bleiben wir mal bei Integer, und dann bekomme ich Folgendes, ich habe dann einen Node, und dieser Node hat auch einen Value Integer, und das ist also der Wert hier, und dann kommt drunter eine ganze Serie von Bäumen, und es hat sich irgendwie eingebürgert zu sagen, diese Children, wie die dann heißen, das sind die Kindnoten, und das nennt man dann eine Menge von Bäumen, ein Bäumen von Bäumen ist dann offensichtlich ein Wäldchen, also heißt das Teil Forest dann. Und dann brauche ich natürlich sofort, was Forest ist, dann habe ich Data Forest, ist entweder empty, oder ich habe jetzt so ein Cons und das erste Element ist ein Baum und der Rest ist wieder ein Forest. Mit anderen Worten, Forest ist nichts anderes wie eine unbenannte Sequenz. Oben hatten wir Sequence von Reals aufgebaut, jetzt habe ich Sequence von Bäumen. Was mir hier aber wichtig ist, dass Sie sehen, was wir bei rekursiven Funktionen schreiben konnten, geht natürlich bei rekursiven Typen ganz genauso, dass ich nämlich Tree habe und Tree benutzt Forest und Forest benutzt wieder Tree und Forest. Mit anderen Worten, Sie erinnern sich, wir hatten auch Funktionen, die sich gegenseitig rekursiv aufrufen konnten. Es war nicht immer so, dass F ruft wieder F auf. Wir hatten auch Situation, F ruft G und G ruft F. Ja, auf die Weise hatte ich eine Rekursion, die indirekt war, weil nur auf dem Umweg über G F wieder aufgerufen wurde. Das geht bei Datentypen ganz genauso. Wenn ich jetzt halt auf irgendein Element zugreifen will, dann sieht das eben so aus, dass ich jemand an einer Stelle dann eben sagen muss, wenn ich so einen Wald oder einen Baum mit hier im Unterbäumen aufgebaut habe, dann kann das eben so aussehen, dass ich eben sage, an irgendeiner Stelle, das heißt, ich habe dann halt irgendwo let t Doppelpunkt 3 gleich und dann wird irgend so ein langer Konstruktorterm aufgebaut und dann kann ich eben irgendwie, wenn der Baum eine entsprechende Länge hat, kann ich dann eben sagen, ich hätte gerne den Wert des ersten Knotens von Children von T. Ja, das heißt, wenn ich so einen Baum aufgebaut habe, sage ich, okay, ich bin in dem Baum hier drin, ich möchte die Children haben, also alle Kinder und davon den ersten, das ist dieser Baum hier und dessen Knotenwert ist 7. Ja, in dem Bild hier würde ich bei diesem gelben Ausdruck hier die 7 bekommen. Ich könnte natürlich auch alternativ sagen, weil, um es ein bisschen weiter zu treiben, first von Rest von Children von T. Dann würde ich die 1 bekommen. Offensichtlich ist es nicht sehr schlau, diese langen Termine zu schreiben und sollte die Liste-Zeichnung einführen, dass man eben sagt, erstmal C gleich Children von T und dann First von Rest und so weiter. Worum es mir geht, ist nur zu zeigen, dass das ist wie Paare, Summen und ähnliches. Ich kann da einfach mit Selektor-Operationen dann beliebig durch diesen Baum hindurch zugreifen. Und was natürlich jetzt spannend werden wird, aber das können wir natürlich erst jetzt dann in der nächsten Zeit so Stück für Stück uns erarbeiten. Natürlich ist jetzt interessant, was kann ich da für Programme draufschreiben. Im Moment zeige ich Ihnen nur, wie kann ich das aufschreiben, überhaupt, dass es sowas gibt. Die interessante Frage wird, wenn wir dann anschauen, was kann ich jetzt alles programmieren mit diesen Dingen. Das wird uns längere Zeit beschäftigen. Worauf ich auch bei der Gelegenheit noch kurz hinweisen möchte, das hatte ich nicht explizit erwähnt, aber es war implizit klar, weil ich es ja nicht verboten habe. Ich kann selbstverständlich in zwei verschiedenen Varianten eines Summentyps den gleichen Selektor haben. Sollte möglichst der gleiche Typ rauskommen, das ist noch nicht mal zwingend vorgesehen, wiederum mal, aber das hilft dem Leser, das ist nicht für den Compiler entscheidend,
Aber es ist sehr irritierend, wenn Sie den gleichen Selektor haben und je nachdem, welche Variante Sie sind, vom normalen Internet schon vom normalen String aus, das irritiert den Leser ungemein. Aber da kommt meiner Geschichte drauf. Also das können Sie auch in einem normalen Internet schon im anderen in Real rauskommen. Das heißt, was Sie halt haben, ist das, heißt, Sie können den Selektor Wall in dem Fall auf jeden Baum anwenden. In dem Beispiel hier in den ersten zwei Zeilen. Das heißt, wir wissen ja, wir müssen normalerweise, wenn wir einen Selektor anwenden, fragen, bist du ein Leaf oder bist du ein Node? Dann kann ich, zum Beispiel, wenn ich Children anwenden will, das geht bei Leaf nicht, weil Leaf hat kein Children. Dann muss ich fragen, bist du Node? Also if Node Fragezeichen T, then Children T. Das kann ich machen. Bei Val muss ich in dem Beispiel nicht unbedingt mit so einer if-Abfrage kommen, weil egal was für eine Variante es ist, es gibt immer Val. Da kann ich mir diese if-Abfrage sparen, ich kann einfach eine Value-Ring haben und dann kann ich gucken, was ich dann weitermache. So, das ist so im Wesentlichen dieser Aspekt der Rekursion. Und damit sind wir eigentlich weitestgehend mit der Konstruktion von Datentypen durch. Ja, wir können also im Wesentlichen Summen- und Produktbildung. Und das heißt in der Literatur übrigens auch, diese Konstruktion hat den Namen als Charakterisierung, es wird manchmal als die Sums of Products Construction bezeichnet. Das heißt, wenn Sie das Schlagwort in der Literatur mal sehen, dann heißt das, das ist genau die Konstruktion, wo Datentypen aufgebaut werden, indem man ausgehend von ein paar primitiven Datentypen wie Int, Real, Boolean und so weiter, dann weitergeht, indem man diese Summen- und Produktkonstruktion miteinander schafft. Ja, das ist die Sums of Products Konstruktion. Das ist das etwa, was wir hier machen in Opal. Das wird auch in vielen anderen Programmiersprachen, ML, Haskell und anderen so gemacht. Sie finden es auch in Pascal, dort heißen die Dinge dann Record und Variant Record. Also die Konstruktion ist ziemlich universell. Überrascht auch nicht, wenn man jemals in die Mengenlehre geguckt hat, dann weiß man halt, die Vereinigung und die Tupelbildung sind nun mal die beiden elementaren Konstruktionen der Mengenlehre. Und dass wir die in Programmiersprachen auch wiederfinden, sollte niemanden überraschen. Und das ist eigentlich die Basiskonstruktion, mit der man fast alles aufbauen kann. So, wie immer ist dann natürlich bei den Informatikern irgendwann die Frage da, wie sieht es denn aus mit so ein bisschen, der Schlagwort habe ich ja jetzt schon öfter gebracht, Syntactic Sugar. Ja, was wir jetzt hier stehen haben, diese Terme sind ja nicht immer so ganz doll zu lesen, dann habe ich halt dann irgendwie so Konstruktionen, dass ich halt an irgendeiner Stelle sowas schreiben muss wie, ich habe halt irgendwo eine Funktion, dann machen wir ein Beispiel gleich. Irgendeine Funktion, die wir in Summe, die nimmt mir, ich habe ja so einen Baum von Integers aufgebaut, die nimmt mir einen Tree und liefert mir einen Integer-Wert. So, dann kommt die Definition. Sum von t ist gleich. Und jetzt kann ich sagen, ich nehme diesen, jetzt habe ich ihn ein bisschen zu weit raufgeschoben. Also wir reden von dem Datentyp Tree, der hier steht. So, wenn ich jetzt die Summe bilden will, dann kann ich jetzt Folgendes machen. Ich kann sagen, das ist, die Unterscheidung muss ich erstmal sagen, falls das ein Baum, ein Blatt ist, also falls das ein Leaf von T ein Blatt ist, das wird eben so geschrieben, Leaf Fragezeichen T, dann ist der Wert die Summe aller Knoten ganz offensichtlich Value von T. Falls das ein innerer Knoten ist, dann bekomme ich den Wert des Knotens, der heißt auch in dem Fall Val von T, und dann muss ich bilden die Summe von Children von T.
So, und jetzt haben wir das Problem, jetzt muss ich offensichtlich eine weitere Funktion einführen. Diese Funktion heißt auch Sum. Das geht ja in Opal. Ich kann Funktionen mit gleichen Namen und unterschiedlichen Typen an. Wenn dann da sehen Sie, wie praktisch das manchmal ist. Die nimmt jetzt einen solchen Wald und liefert mir ein Integer. Und da wird die Definition jetzt auch nicht richtig anders aussehen. Summe von F für diesen Forest. Jetzt muss ich wieder die Unterscheidung machen. Dieser Forest ist entweder empty, also if empty Fragezeichen T, dann, naja, da ist die Summe wohl 0. Falls nicht empty, sondern cons hatte ich das genannt, ja. Falls cons von T, dann ist es Summe von first von T plus Summe von rest von T. Und beachten Sie bitte, dieses hier, das ist die Summe von 3 nach int, das ist die eine, und das hier ist die Summe von forest nach int. Also da stehen zwar beide mal als Summe, aber es sind zwei verschiedene Funktionen. Die linke ist die Summe eines Baumes berechnet, nämlich des ersten Baumes, und die rechte ist die Summe eines ganzen Wäldchens berechnet, nämlich den Restwald. Ja? Es ist ganz praktisch, dass die beide Summe heißen, weil die Idee, dass ich einfach hier aufsummiere, ist an der Stelle ausgedrückt. Das heißt, wir haben hier, ich könnte natürlich in anderen Sprachen, wo das nicht erlaubt ist, müssen Sie die jetzt Sum 1 nennen und die andere Sum. Und dann würde hier jetzt an der Stelle stehen, Sum 1 von f ist Sum von f plus Sum 1 von und so weiter. Dieses Prinzip hatten wir eingeführt, das heißt Overloading, das heißt gleiche Funktionsnamen in unterschiedlichen Typen ist möglich. So, das ist ein bisschen länglich in der Notation. Wenn Sie in die Mathematik gucken, dann schreiben die das eigentlich gerne anders. Und die Frage ist, können wir das nicht nachbilden? Das heißt, ich würde gerne, statt dem, was hier an der Tafel steht, eigentlich das so schreiben, und jetzt schreibe ich, damit das vollständig ist, die Funktionalität nochmal dazu. Also ich hatte hier jetzt einmal diese Funktion Summe, die mir von 3 nach int geht. Und dann kann man mathematisch und eben auch in Opal und in Haskell und in solchen Sprachen lässt sich das nachbauen, kann ich sagen, wenn ich die Summe von lief von t betrachte, das ist dann Value von t. Nee, Quatsch. Das ist noch nicht, was ich da schreibe. Sollte ich auch nicht t nennen. Lief von einem Wert x. Der Konstruktor nimmt ja einen Integer-Wert x oder a oder was immer und macht daraus einen Baum und das ist dann gerade das x hier. Ja? Wenn ich ein Blatt mache, dann wird mit Leaf von 5 wird ein Blatt mit dem Wert 5 gemacht und dieses 5 ist es dann. Ansonsten der Summe und der andere Konstruktor war Node und Node war bei uns ein X und ein Wald F. Das ist dann X plus Summe von F. Und dann entsprechend muss ich einführen von Summe von Forest nach Int. Und dort sieht die Definition dann so aus. Forest hat zwei Möglichkeiten. Er ist entweder empty. Summe von empty ist 0. Und Summe von cons. Und wenn ich mir den Forest anschaue, das erste ist ein Baum T und das zweite ist ein Restwald. Das ist dann Summe T plus Summe von diesem Rest. Das heißt, was wir hier machen ist, so wie wir bei Fakultät und auch nicht unbedingt geschrieben haben, Definition von Fakultät ist gleich Lambda x Punkt und bla bla bla, sondern schrieben wir Fakultät von x ist gleich, haben wir jetzt eigentlich versucht, das etwas auszuweiten noch und zu sagen, ich kann nicht nur schreiben Sum von f, sondern ich kann gleich die Konstruktoren hier unterscheiden. Das heißt, was Sie hier bekommen ist, dass Sie anstelle dieser Konstruktion, wo Sie sagen, ich teste, welche Variante bist du, und dann arbeite ich mit den Selektoren, gebe ich die Varianten einfach in mehreren Definitionsgleichungen an. Das kennen Sie alle aus der Mathematik, wo Ihnen die Mathematikprofessoren dann immer so Konstruktionen hinschreiben, wie wenn Sie irgendwelche Funktionen beschrieben bekommen, kennen Sie alle, und dann steht f von x, wird beschrieben, bei f von 0 ist gleich irgendwas und f von x plus 1 ist auch dann irgendwas. So machen doch die Mathematiker gerne ihre Definition. Ja, und genau diese Konstruktion bauen wir nach. Und diese Konstruktion nennt man, das heißt, musterbasierte Funktionsdefinition. Oder auf Englisch heißt das, das finden Sie dann in Büchern, Pattern-Based Definition. Diese musterbasierte Funktionsdefinition macht viele Dinge deutlich eleganter. Allerdings ist entscheidend, dass Sie hier drinnen in diesen Definitionen nur sich auf Konstruktorausdrücke beschränken dürfen. Das heißt, wir bekommen hier eine Reihe von Randbedingungen, die wir beachten müssen. Das lässt sich einfach, weil der Compiler sonst nicht weiß, was Sie meinen. Also das ist schlicht und ergreifend, dass man hier einfach an den Grenzen dessen, was Compiler hinbekommen. Das heißt, so eine musterbasierte Definition sieht dann halt so aus, dass ich halt sagen darf, def von C1 und dann kommt x11 bis x1n ist gleich, dann geht es weiter, def f von C2 x21 bis x2, oh, jetzt muss ich es natürlich machen wie die Mathematik, jetzt müssen wir die wirklich durchindizieren, korrekt. Und das geht dann so weiter, def f von ck xk1 bis xknk ist gleich. Und diese hier, diese ci sind die Konstruktoren eines gegebenen Typs. Das heißt, man beachte, die müssten im Prinzip vollständig sein. Das heißt, wenn Sie in Ihrem Datenbuch fünf Konstruktoren haben und hier nur für vier Defs angeben, dann passiert genau das Gleiche, als ob Sie in der If-Unterscheidung einen von denen vergessen. Wenn der halt dann vorkommt, dann sagt der Compiler, hier ist nichts vorgesehen, hier gibt es keine Definition, läuft auch ein Fehler. Wenn Sie also einen Fall nicht berücksichtigt haben, dann gibt es eine Fehlermeldung entsprechend. Das merkt aber der Compiler nicht zur Compile-Zeit, das merkt er erst zur Laufzeit. Ja, das heißt, wenn Sie was vergessen haben, warnt der Compiler Sie nicht, sondern wenn Sie das Programm testen, dann passiert einfach, dass das Ding sagt, okay, sorry, war nichts. Man kann das noch ein bisschen weiter treiben. Sie können dann auch noch Geschachteltes haben, also wir könnten noch Forest dann gleich bei den Konstruktoren und Forest mit Konstruktoren für Trees machen, also Sie könnten auch sowas sagen wie Summe von Cons von Leaf von A und so weiter, also noch weiter aufdröseln, aber es wird unübersichtlich. Also meine Empfehlung ist, gehen Sie nicht weiter als bis zu dieser Stufe 1, Das heißt, Sie haben hier die Konstruktoren. Es gibt noch eine Variation, und zwar diese Variation sagt, Sie können auch nur dieses Mischen, indem Sie ein paar der Konstruktoren angeben und dann nur eine Variable. Das heißt, Sie können im Prinzip auch sowas machen, dass Sie sagen, das ist jetzt ein das Beispiel ist nicht so richtig toll, aber ich mache mal folgendes, ich sage def Summe bei diesem Forest-Teil hier, dass ich sage Summe von Cons von T und Restwald ist gleich Summe T plus Summe Rest, wie gehabt. Und jetzt bin ich ein fauler Mensch und sage in der zweiten Definition Summe von F ist 0. So, das heißt, eigentlich müsste dastehen, Summe von MT ist 0. Was ist jetzt der Unterschied? Also was ist der Unterschied zwischen dem, was ich hier hingeschrieben habe und alternativ Summe von MT ist 0. Was ist hier der Unterschied? Unterschied ist folgendes. In der blauen Version haben Sie den Konstruktor MT genommen. Das heißt, Sie haben diese Funktion Sum für beide Konstruktoren definiert. Das heißt, Sie haben sie definiert für den Konstruktor Cons des Typs, steht er noch da? Ne, habe ich gerade weggespult. Also den Konstruktor Cons und den Konstruktor End. In der blauen Version haben Sie, in der gelben Version, Entschuldigung, haben Sie jetzt das mit einem F geschrieben. F ist ein Variablenname. Das ist einfach wie X, Y und Z, der ist ja nirgends vordefiniert. Das heißt, das ist die alte Wortform, wo wir sagen, Fakultät von X ist gleich, oder wo wir sagen, Summe von T ist gleich für ganze Bäume. Das heißt, dieser Fall passt vom Pattern Matching eigentlich auch auf Cons drauf. Ja, wenn X passt auf alles drauf, oder eine Variable F passt auf alles, und an der Stelle heißt dann das Prinzip, das in fast allen Programmiersprachen und so auch in Opal benutzt wird, das Prinzip lautet, wir haben das sogenannte Best-Fit-Pattern-Matching. Und da bleibe ich beim englischen Ausdruck. Das bedeutet folgendes. Wenn Sie die Funktion Summe von irgendeinem Forest jetzt aufrufen, dann geht Opal alle Definitionszeichen durch und schaut, welches Muster passt drauf. Das heißt, wenn Sie also, Entschuldigung, ich muss ein bisschen runter wieder, ich habe zu viel weggescrollt, man sieht es noch grob. Das heißt, wenn ich in diesem Muster bin, das hier oben steht, dieses F von C1 bis F von CK, dann geht schaut einfach Opal, welcher Konstruktor liegt hier vor und die zugehörige Definitionszeile wird genommen. Und wenn Sie jetzt so eine Definition nur mit einem allgemeinen Argument X gegeben haben, dann passiert Folgendes. Zuerst werden die Konstruktoren, wo wirklich Gleichungen dastehen, durchgegangen. Und danach werden die genommen, die nur eine Variable haben. Und das verallgemeinert heißt, man ordnet die an, diese ganzen Pattern, die dort stehen, in den Definitionsgleichungen nach Präzision. Das heißt, je konkreter sie sind, desto früher werden sie getestet. Sodass die Spezialfälle zuerst getestet werden, weil der allgemeine Fall immer passen würde und dann geht der Spezialfall nie dran. Das heißt, wir könnten zum Beispiel folgende Situation haben, wenn ich
Flywheel macht es nicht so wahnsinnig viel Sinn. Ich habe für irgendeine Funktion g oder Funktion h, eine Funktion h, mal schauen, ob ich aus dem Stand ein Beispiel nehme, wo man da ein bisschen was sieht. Von Forest nach int hat man gesagt, und die benutzt eine Funktion g. Ich weiß nicht, ob ich brauche, je nachdem, ich glaube, die H alleine kann ich auch schon zeigen. Und jetzt würde ich irgend sowas machen, dass ich sage, ich habe eine Definition. Ich sage mal, im Default-Fall, H von irgendeinem Forest-App soll 0 sein. Das ist mein Default.
Wenn ich nichts besonders sage, dann kommt der Default 0 raus.
Dann wird gesagt, H von cons. Und jetzt bin ich eben an der Stelle, wo ich wirklich ein Forest aufbaue. Und ich sage so, ein Forest hat eine Restsequenz. Und dann sage ich, H kommt von irgendeinem Baum T und MT. Sei D von T. Und dann füge ich noch einen Def von cons von t kann entweder leaf sein, leaf von a und eine Restsequenz r ist gleich von mir aus a plus h von r oder irgend sowas. Und dann sage ich noch def von cons t und r ist gleich e von t und h von r. Das ist wieder so ein Weg eine Summe. Um es ganz deutlich zu sagen, machen Sie das Programm nicht nach, deswegen steht es an der Tafel, wir werden es gar nicht ins Netz stellen können, ganz bewusst, weil es ist ein sauberes Programm. Also das ist schräg geschlecht. Warum? Weil es dasselbe ein bisschen grübeln, was passiert da eigentlich? Und in dem, wo ich mir so ein Programm anschaue, dann sage ich, was und alles, weil bleibt der Mensch da, habe ich schon einen Fehler gemacht. Ja, also es sollte so sein, dass man sagt, okay, offensichtlich macht es Sinn, was da steht, und nicht, was um alles für das darstellt. Deswegen ist das ein schlechtes Programm, was da steht, ja, um es nochmal zu betonen. Es hilft mir auch schon dazu, dieses Pattern Matching zu erklären. Wenn wir mal gucken, Variablen sind all diese Dinge, die sind nur einzelne Buchstaben sind und keine Konstruktoren. Das sind alles Namen von Variablen, also x, y, z, wie man sie so aus Lambda ausdrücken kennt. Das heißt, wir hätten hier oben auch schreiben können, der h ist gleich Lambda f dort 0. So, und jetzt ist die Frage, wenn es irgendeine Funktion, das heißt, ich habe nur das h vergessen, vor das drin. Zeigt mir schon mal. Sonst ist das ja sinnlos, was ich hier bleibe. So, das zeigt mir dann die Übung. So. Also, keiner hat geschimpft, was ist los mit euch? Schon längst Protest gekommen. Also, in welcher Reihenfolge wird es abgearbeitet? Der Compiler kommt irgendein Ausdruck rein, dann stellen wir fest, wenn dieser Forest ein konstruierter, also der mindestens ein Element hat, also aus Cons besteht, dann kommen nur noch die drei hier in Frage. Also wenn ich mein let fur, mein forest gleich, und jetzt sage ich, der war cons von lead von a und cons von lead von b empty, irgend sowas, wenn ich in dem jetzt hier rein und h von for aufrufe, von dem hier. Was passiert dann? Er sagt, okay, das Ding ist ein cons. Dieser Term hier ist nur eine Variable, der ist unspezifisch. Das f ist sozusagen schwächer, ist allgemeiner als diese drei Gleichungen. Also ruft er erstmal die drei rein. Nur wenn es keine von den drei wäre, würde er den hier oben nehmen. Also wenn keiner von den drei passt, dann schlägt er den. Jetzt muss ich gucken, passt einer von den drei. Jetzt gucke ich wieder rein bei den cons. Der hier hat hier eine Variable, wo der Konstruktor hat. Also ist der hier sozusagen Konstruktor spezifischer, der hat ja auch eine Variable. Also kann ich jetzt gucken, Der hat lieb tatsächlich, also schlägt der dir zu. Das ist der konkreteste. Und dann wird eben R mit diesem Rest hier identifiziert, das heißt, ich nehme den zweiten. Er wird einfach nach Genauigkeit. Und jetzt nehmen wir an, wenn der hier kein Lieb hätte, dann kommen hier zwei in Frage. Dann würden die allgemein passen. Ja, wenn das ein innerer Druck wäre, dann passt der und der. Und dann stellt sich heraus, wenn dann der Rest empty ist, wird die obere genommen. Wenn der Rest nicht empty ist, wird der hier. Ja, dann ist der hier für sich schon. Wenn von den dreien keiner passt, dann würde der hier kommen. Ja, das heißt, der ist praktisch default, wenn es nichts anderes ist, von Null aus. Beliebt bei Informatik, ja. Ich glaube, ich werde nicht hinschreiben, sondern der Rest ist gut. Ja, natürlich übersieht man auch die Weise, dass man vergessen hat, einen Fall noch zu berücksichtigen, weil der Rest ist ja wunderbar aufgefallen. Deswegen ist das eine potenziell gefährliche Konstruktion, aber sehr wichtig. Wann nimmt man die Konstruktion? Die nimmt man wirklich nur dann, wenn man sagt, man einen Datentyp hat mit 8 verschiedenen Varianten. Und zwei davon haben wirklich echt eine Funktion, was tun will, und die anderen 6 will man gleich behalten. Dann ist die Konstruktion okay. Statt 6-mal hinzuschreiben und macht immer das Gleiche, da kann man dann mal so aufsammeln. Mit einem solchen eigenen Form. Wenn man aber das so macht, dass man sagt, ich habe hier 8 Fälle, 7 behandle ich durch die Angabe der Konstruktoren und den 8. behandle ich mit diesem Auffangbereich, dann habe ich ein Problem, wenn nämlich irgendwann der auf 9 erweitert wird, wird dieser Fall auch noch mit subsumiert und das merke ich dann gar nicht. Ja, also das heißt, machen Sie das wirklich nur, wenn sagen wir so 90% der Fälle gleich behandelt werden sollen, dann ist das okay. Ansonsten bitte die Konstruktoren einzeln hinschreiben. Der Compiler kann nur die Notation angeben, aber ansonsten kann der Compiler nicht prüfen, ob das, was Sie programmieren, dann auch wirklich sauber programmiert ist. Nachdem die Leute natürlich auch im Haus sind, ist noch eine weitere Geschichte, die wir hier machen müssen. Und zwar unter der Überschrift Syntactic Sugar sind wir ja noch immer. Nehmen Sie an, ich habe zwei Dinge, unter anderem mein Data Shape. Da ist einmal Circle, C Doppelpunkt Point und R, also Radius Doppelpunkt Rear. Und außerdem hatte ich ein Rectangle und das Rectangle hatte hier einen Base, hatte ich das glaube ich genannt, war ein Point. Und dann habe ich noch Width Rear und Height Rear. So, und jetzt möchte ich eine Funktion Fläche haben, Area, die geht Shape nach Rear, und die Definition sieht jetzt so aus, dass ich sagen kann, Area von Circle, CR, ist gleich R mal P und Area von Rectangle, also Area von Rectangle von Base Width und Height ist gleich Width mal Height. An der Stelle wird der Opal-Compiler, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Ihnen eine Warning geben. Und die Warning heißt sinngemäß, Sie haben unbenutzte Variablennamen. Das heißt, dass dem Compiler auffällt, dass C und B auf der rechten Seite gar nicht benutzt werden. Es werden Parameter eingeführt, die nicht benutzt werden. Das ist ganz oft eine Fehlersituation, dass man irgendwo sich vertippt hat. Aber eben nur oft und nicht immer. Deswegen ist es kein Fehler, aber der Compiler macht sich darauf aufmerksam. Du hast die Variablennamen eingeführt, die du gar nicht benutzt. Ist das beabsichtigt, yes or no? Ja, das ist natürlich wie immer, nach kurzer Zeit fängt man an, die Warnings einfach nicht mehr zu lesen, weil es ja keine Fehler waren. Ja? Jeder, der jemals mit Tech gearbeitet hat, kennt das.
Tech spuckt Ihnen grundsätzlich mindestens 8 bis 10 Bildschirmseiten Warnings aus. Unter denen dann mittendrin syntaktisch nicht, fast nicht unterscheidbar auch eine Fehlermeldung kommt. Ja, aber die lesen Sie natürlich nicht, weil die Warnings schauen Sie an. Warum? Weil die Warnings sind typischerweise Horizontal Box 0,2 Punkt too small. Ein Punkt ist kleiner als das, was ich im Auge sehe. 0,2 Point ist ein Fünftel von dem, was ich nicht mehr sehe. Interessiert mich nicht. Ja, also lese ich es gar nicht erst. Da kommt dann auch nicht vor, Box ist leider 1220 Point zu weit. Dann sehe ich schon, weil dann die Zeile so über den Rand rausgeht. Die entdecke ich auch von alleine. Aber die anderen Warnings interessieren mich nicht, dass dann eine Fehlermeldung versteckt ist in der Warnung. Das sehe ich dann halt auch. Das heißt, dann sage ich am Schluss, da war auch noch ein Fehler drin. Dann fange ich an, die 14 Bildschirmseiten nach einem Fehler zu suchen. Irgendwo im Massengrab der Warnings ist dann auch irgendwo eine Fehlermeldung. Also Warnings ist immer so ein Zwitter. Aber wenn Sie so eine Warning kriegen, in dem Fall wird es kriegen und sagen, okay, ist klar, um die Quelle zu wählen, ist mir völlig wurscht, wo der Kreis liegt auf der wenn ich den zeichne, die Fläche ist unabhängig davon, die hängt halt vom Radius ab, egal wo ich ihn zeichne, es ist immer die gleiche Fläche. Also der Cyber Rectangle, in so einer Situation können Sie in Opal das mit, so einem, mit einem sogenannten Wildcard-Symbol machen. Das heißt, Sie können das dann so machen, dass Sie sagen, der Area von Circle, und jetzt sage ich, okay, den Punkt will ich gar nicht wissen. Und das wird durch dieses Underscore-Symbol, also dieser, nicht das Minuszeichen, sondern dieser Underscore, der tiefgestellte Strich, können Sie so schreiben, und dann ist es eben R mal P, und entsprechend natürlich auch jetzt beim Rectangle, Area, zunächst soll ich es verbrennen, von Rectangle, und auch da kann ich jetzt dieses Wildcard nehmen, und habe dann Width und Height, so, ein anderer kleiner Fallstrick sind dann so die Dinge, die Konzepte ist ja ganz prima und dann sagt man, kann man auch schön programmieren damit und liest sich auch meistens ganz gut, aber es gibt immer so den einen oder anderen Fallstrick, wie der, den ich vorher gesagt habe, wenn Sie diesen Doppelpunkt, Doppelpunkt benutzen und den direkt mit empty verbinden, vergessen Sie nicht das Blank dazwischen, das sind so diese Kleinigkeiten, die man denken muss. Auch hier gibt es so kleine Fallstricke. Sie müssen sich vorstellen, der Compiler muss jetzt, wenn er diesen linken Ausdruck liest, da kommen jetzt 3 Arten von Identifiern vor. Wenn Sie sich also angucken, wenn Sie zum Beispiel diesen Teil hier angucken auf der linken Seite, dann haben Sie 3 unterschiedliche Arten von Identifiern. Da haben wir zum einen, das ist die definierte Funktion. Und beachten Sie, das Problem ist, das ist in Opal nicht notwendigerweise die erste Funktion, die kommt. Wir dürfen Infix schreiben. Wenn Sie A plus B einführen, um Addition zu definieren, dann ist das definierte Symbol das zweite, das Pluszeichen. Also es ist nicht so trivial, dass man sagt, okay, das erste ist die zu definierende Funktion und dann kommt der Rest. So einfach machen wir es dem Compiler nicht. Er sagt, aber er sagt, irgendwo muss die zu definierende Funktion stehen. Das nächste, was wir haben, ist hier der Konstruktor. Deutsch. Konstruktor. So, und auch da sehen Sie, die Konstruktoren können auch beliebig in den Term gestreut sein. Also Cons und Leave und Empty sind Konstruktoren und das andere sind eben andere Teile. Also das heißt, auch der Konstruktor kann versteckter sein, im Prinzip. Auch der ist für den Compiler nicht so ganz ohne weiteres zu erkennen. Da muss er natürlich genau den Term analysieren und gucken, was stehen da alles für Buchstaben rum für Zeichen, welche davon kenne ich, welche kenne ich nicht. Und dann kommt eben der letzte Teil, das hier, die beiden, was sind dann die Parameter machen? Das sind alles aus Sicht des Compilers erstmal nur Identifier. Und der Compiler muss jetzt rauskriegen, welcher von den Identifiern ist eigentlich die zu definierende Funktion. Welche sind die Konstruktoren und welche sind die Parameter? Und da gibt es ein paar Restriktionen, die einfach aus der Compiler-Technik kommen, Zum Beispiel beschwert es sich, wenn Sie als Parameternamen Funktionen einführen, die schon als Selektorfunktionen in dem Typ deklariert worden sind. Das geht nicht, das schafft er nicht, das auseinanderzuklamüsern, das als Parameternamen zu erkennen. Das heißt, nachdem ich in meinem Konstruktor die beiden Selektoren B und H genannt habe, hätte ich den Fehler gegeben, wenn ich die hier drin B und H genannt hätte. Deswegen muss ich irgendwo dann BD und HT oder so schreiben. Wie muss ich unterscheiden? Viele Leute machen das gerne, dass sie bei Funktionen sagen, irgendeine Funktion angewandt auf Cons von First und Rest, FTRT, und dann sagt man, nee, das sind die Selektoren aus dem Typ, die darfst du nicht als Parameter auch benutzen. Deswegen sind komische Fehlermeldungen. Ja? Also da gibt es ein paar Restriktionen, die Sie einfach einhalten müssen. So. Eine Kleinigkeit, die wir halt leider nicht hinkriegen, ist das, was die Mathematiker machen. Wenn Sie die übliche Fakultätsfunktion sich angucken, die geht natt nach natt, und dann wäre es eigentlich schick, wenn wir schreiben könnten, das geht ja noch, def Fakultät von 0 war 1, und dann will die Mathematik schreiben, Fakultät von x plus 1 ist gleich Fakultät von x mal x plus 1. Das geht in der Form nicht. Ja, das heißt, hier haben wir ein Problem. Das, was die Mathematiker machen, warum? Weil üblicherweise das x plus 1 kein Konstruktor ist. Dieses Pattern-Based geht nur mit Konstruktoren. Das heißt, ich mache jetzt mal was. Oh mein. Das will ich nehmen. Das heißt, was ich machen könnte, wäre folgendes. Ich müsste einen Typ Data NAT einführen. Den gibt es ja schon, aber ich müsste ihn also in dem Fall selber machen. Und dieser Data NAT gebe ich zwei Konstruktoren an. Einer heißt Zero und der andere, den nenne ich Successor. Und den Selector nenne ich Predecessor. Sie erinnern sich, wir haben letzte Stunde gesprochen, wir können Boxing und Unboxing machen. Ich kann Werte einpacken und wieder auspacken. Und dann kann ich sagen, Definition, Fakultät von Zero ist dann 1, Entschuldigung, nicht 0. Und Fakultät von Successor von n ist gleich ist die Fakultät von n mal Successor von n. Aber das sind jetzt nicht die natürlichen Zahlen, wie wir sie kennen, wie sie im Rechner als Bitmuster vorhanden sind und wie sie über die ALU, also über die CPU abgearbeitet werden, sondern wir haben uns hier einen sehr merkwürdigen Datentyp konstruiert, den kennen Sie vielleicht alle, das heißt vielleicht, ich nehme an, den kennen Sie wirklich alle, den trifft man zum Beispiel im Biergarten an, diesen Datentyp, oder wenn man Skat oder Schachbock spielt, das ist nämlich das, wenn Sie das nächste Bierchen bestellen und die Kellnerin nimmt ihren Bierpilzel und macht den nächsten Strichen. Das hat sie gerade Successor von N gemacht. Ja, weil was da steht, ist nichts anderes wie Successor von Successor von Successor von Successor von Zero. Das heißt, die sogenannten Strichzahlen, die wir alle kennen, ja, so beim Taktenspiel macht man diese Striche, übrigens auch bei den Präsidentenwahlen an der TU Berlin, werden auch die Stimmen so ausgezählt, dass jemand Striche an der Tafel macht. Also diese Zahlendarstellung kennen wir, mit der sind wir vertraut, sie ist nicht die effizienteste von allen. Ja, wenn Sie 278 plus 493 in Strichzahldarstellung machen wollen, würde ich irgendwie fahren. Ja, wenn Sie nämlich eine Möglichkeit haben, die beiden Strichsequenzen zu nehmen und einfach aneinander zu kleben, haben Sie die Addition geschafft. Das müssen Sie mit einem Teil der Tafel aufschreiben. Ja, ansonsten müssen wir die Stiche kopieren, bei Multiplizieren wird es richtig Spaß. Ja? Also macht das richtig Freude. Also sind wir eigentlich gewohnt, mit anderen Lagen zu arbeiten, aber wir können zumindest dann das Pattern-Base hinkriegen. Das ist halt so, ist auch nicht, ja, machen wir halt nicht in dem Fall. Ist schade, aber wir können nicht alles auf einmal nachbauen. Wir haben gewisse Überlegungen, wie sowas machbar wäre, aber wir wollen es eigentlich, ja, wir haben es ja noch mal nicht implementiert, das war zu kompliziert, die anderen Geschichten. So, jetzt kommt aber ein Problem auf uns zu. Und dieses Problem, das da auf uns zukommt, das hat jetzt etwas zu tun mit Datenkapselung, sage ich jetzt mal. Und was in der Literatur das meistens genannt wird, sind abstrakte Datentypen. Wenn Sie in die objektorientierte Programmierung, also Java, im nächsten Semester gucken, dann wird dort sogar die Einführung abstrakter Datentypen als wesentliche Komponente des objektorientierten Programmierens betrachtet. Und das gehört bei uns natürlich erst recht dazu. Das war ja bei uns schon Jahrzehnte da, bevor die Leute Objektorientierung erfunden haben. Wir haben aber ein Problem. Das heißt, wir haben alles, was ich gemacht habe, wäre jetzt eigentlich sowas, dass ich eigentlich sage Signature. Und ich nehme Signature, ich nenne es mal Sequence hier. Dort führe ich ein, und jetzt kommt natürlich schon mal an der Stelle ein anderer Name, dass ich zum Beispiel sage, hier Sort Sequence, dann kriege ich irgendwie eine Funktion Length, die geht von Sequence nach Nut, dann brauche ich irgendwie, ich muss Sequenzen konstruieren können, ich kriege also eine Funktion Cons, die geht von, was nehmen wir, real, Sequenz von real, Kreuz, Sequence nach Sequence, dann kriege ich eine Funktion first, die geht Sequence nach real, eine Funktion rest, die geht Sequence nach Sequence, und vielleicht noch alles mögliche andere, invertieren, also Sequence umdrehen und kann ich alles machen. Und dann kommt irgendwo Implementation. Und dort steht jetzt drin Data. Sequence ist gleich. Und dann steht hier, also von empty habe ich noch vergessen. Die sollte ich noch erwähnen. Empty ist eine Konstante vom Typ Sequence. Und dann kommt noch alles mögliche andere. Und dort steht jetzt, das ist entweder empty oder es ist cons von first, real, rest, sequence. Und jetzt stelle ich fest, und dann geht es irgendwie los, dass ich dann irgendwo sage, der length von empty ist 0 und so weiter. Etc., etc. Was auffällt ist jetzt, dass ich hier mit einem kleines bisschen schieben, das geht gerade noch rein, so und der Length von Cons von X und Rest ist gleich 1 plus Length von Rest. So, und was ich jetzt sehe, sind zwei Dinge. Erstens, diese relativ kompakte Datendeklaration führt hier oben, jetzt habe ich einen ganz blöden Fehler gemacht, Entschuldigung, das mögen Sie es nicht, aber sorry. Und gegen ein kleines Notationsproblem, empty, halt. Oh, schlimm. Sie werden es nicht sehen. Sequence und Length mache ich hier unten. So. Das heißt, dieser relativ kompakte Data-Deklarationsblock da unten mit zwei Zeilen wird hier zu einem Fünfzeiler, weil ich die Teile einzeln aufführen muss. Das heißt, ich gebe den Sortennamen hier explizit an Und ich gebe die Konstruktoren empty und const an und die Selektoren first und rest. Stellen Sie vor, das ist so ein Typ wie Shape, da muss ich dann auch noch alle Testoperationen angeben, dann wird die Liste da oben ganz schnell lang. Das heißt, wenn ich Shape mit den Varianten Circle und Rectangle habe, kriege ich da oben schon zwei Konstruktoren, zwei Testfunktionen und fünf Selektoren. Und dann sehe ich noch nicht mal an, wie die partiell definiert sind. Was ich in der Data-Beschreibung sehe, dass der eine Selektor nur in der einen Variante und der andere in der anderen gibt, sehe ich hier also nicht mehr. Mit anderen Worten, im Interface meiner Struktur, das soll eine Abstraktion sein, habe ich deutlich weniger Informationen, als ich dann in der Implementierung habe, und zwar blöderweise wichtige Informationen. Die Idee bei dieser Einkapselung ist ja die, dass man sagt, in der Signatur soll alles drinstehen, was der Benutzer wissen muss, und es soll alles versteckt werden, was er nicht zu wissen braucht. Also wie ich intern meine Algorithmen programmiert habe, geht mir nichts an. Aber er muss wissen, wie er sie aufruft. Das ist hier ein bisschen verloren gegangen, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mit diesem Shape-Beispiel bleibe, dass ich halt Radius nicht bei der Variante Rectangle benutzen kann, ist dem nicht mehr anzusehen. Da gibt es halt eine Funktion Radius, die geht Shape nach hier. Man sagt nirgends, dass die natürlich nur in der Version Circle Sinn macht und nicht in der Version Rectangle. Auf der anderen Seite ist es schon okay, wenn ich nicht genau sehe, wie die Dinge konstruiert sind. Was aber noch viel mehr wehtut, ist, dass ich hier unten in der Implementation mit diesen Pattern-Based Definitions arbeiten kann. Wenn ich jetzt als Benutzer rangehe, kann ich plötzlich nicht mehr Pattern-Based arbeiten, weil ja nicht mehr klar ist, was ist hier eigentlich Konstruktor, was war Selektor. Ich kann gar nicht Pattern-Based mehr arbeiten. Das ist eine ausgesprochen unerfreuliche Konstruktion und deswegen muss man da irgendwie eine Abhilfe schaffen an der Stelle. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass auch in der Signatur diese Information in Data State erhalten ist. Und jetzt wäre eine Möglichkeit gewesen, dass wir sagen, okay, dann erlaubt doch einfach die Data, dieses Data Keyword auch in der Signatur. Das hatte leider ein compiler-technisches kleines Problem, deswegen muss man ein anderes Keyword benutzen, aber was ich hier schreiben kann, und das ist jetzt ein bisschen unangenehm an der Stelle, ich kann es aber nicht ändern, das ist einfach technisch notwendig gewesen, dass wir jetzt sagen, Type Sequence ist gleich empty oder cons first real rest real und dann kommt hier un length geht Sequence nach nach und so weiter und dann kommt hier die Implementation. Und dort heißt dann eben Data Sequence und das ist in dem Fall eine Wiederholung. So, das heißt, was ich hier mache, ist, dass ich im Grunde genommen diese Konstruktion nachbaue. Und jetzt kann ich oben mit Pattern-Based Definitions arbeiten und kann an der Stelle entsprechend dann meine gesamten Konstruktionen aufbauen. Das heißt, ich kann jetzt auch in der Applikation Pattern-Based arbeiten. Was ein bisschen schade ist, dass ich für jetzt drei Schlüsselwörter habe, dass ich nämlich einmal Type habe, einmal Data habe und als drittes, nicht zu vergessen, gibt es hier drüben ja auch noch Sort. Die haben alle drei wohl definierte Bedeutungen. Sie haben ja bei UMS-Mann inzwischen Signaturen und Algorithmen kennengelernt. Sorten sind die Namen dieser Typen. Data ist die tatsächliche Konstruktion, bei der der Compiler dann auch weiß, wo er im Speicher die Dinge unterbringen soll. Und Type ist dann die Interface-Information, die sagt, okay, das sind Konstruktoren, das sind Selektoren, mit denen kannst du arbeiten. Moment, habe ich irgendwas falsch gemacht? Oh ja, danke. Danke für den Hinweis.
Hat beide mal falsch gemacht. Wenn ich mich konsequent bin, halt. Soll ich auch bei der Fahrtwahl konsequent bleiben? Dankeschön. So. Um jetzt die Verwirrung noch ein ganz kleines bisschen weiterzutreiben. Will ich Ihnen zumindest noch erzählen, dass Type und Data nicht immer Kopien voneinander sein müssen. Das heißt, es ist ebenfalls möglich, dass ich Folgendes schreibe. Signature, Sequence, dort habe ich jetzt Type. Meine Sequence möchte ich so haben, das ist empty oder cons. Mal gucken, ob ich es jetzt schaffe. First real und rest sollte Sequence sein. Und dann gibt es eine funLength, die geht Sequence nach NAT. Und dann, jetzt machen wir noch eine dazu, funRevert. Geht Sequence nach Sequence. Die Idee ist, dass das einfach die Sequenz umdreht. So, und jetzt kommt Implementation. Sequence. Und jetzt machen wir folgende Beobachtung. Was Programmierer gerne machen, ist, dass sie zum Beispiel schreiben, ich habe irgendeine Funktion f, die geht Sequence nach was auch immer, und ich sage dann irgendwie Definition f von einer Sequenz s, und dann wird irgendwo geschrieben, if length von s gleich 0, then falls Length von S gleich 1 sind, also 0 und 1 wird speziell behandelt, und ansonsten sage ich, falls Length von S größer 1 sind, und dann mache ich nochmal was anderes. Was hier passiert, ist jetzt mehr als unerfreulich. Wenn Sie die Definition von Length anschauen, um Length rauszubringen, muss die gesamte Sequenz durchlaufen. Ja, unser Length ist 1 plus Length von Rest. Das heißt, wenn die Sequenz 1000 Elemente hat, dann dauert die Berechnung von Length 1000 Schritte. Und nehmen an, dann würde ich ja immer anders auch in der Reihenfolge testen, dann berechnet er hier 1000, macht hier 1000 Schritte Algorithmus und die Länge feststellen, dann lege ich es nicht durch. Dann berechnet er hier erneut 1000 Schritte, die Länge von Rest stellt fest, ist auch nicht 1. Und dann berechnet er sie zum dritten Mal. Das ist blöd. Ganz so blöd ist der Compiler nicht, der merkt, dass Length S dreimal vorkommt und rechnet es nur einmal aus. Und merkt sich dann den Wert. Ja, also er macht nicht 3000 Schritte, er macht aber immer noch 1000 Schritte. Ja, eigentlich nur, er könnte aber eigentlich nach dem ersten Schritt schon wissen, dass die Länge nicht 0 sein wird. Ja, weil wenn man so 1 ist, kann es nicht mehr 0 sein. Bei 2 schwächt es, weiß er, dass die anderen beiden Fälle auch sind. Also der macht 998 Schritte umsonst. Deswegen, aber das ist einfach so eine Definition, kann ich machen. Das habe ich eine clevere Idee, aber die Leute dauernd nach der Länge fragen, mache ich Folgendes. Ich sage, Data Sequence mache ich folgendermaßen. Ich baue mir auf ein Paar. Und das Paar enthält einmal eine Komponente Length, die ist NAT. Und als zweites nehme ich dann etwas, das nenne ich Liste vom Typ List. Und dann gebe ich noch an Data List. Und jetzt kommt das, was ich eigentlich erwartet hatte, nämlich empty oder cons. Lassen wir, um es nicht allzu drin zu machen, das nur als CNS beschreiben. Und dann habe ich, das nenne ich das auch bewusst first, Doppelpunkt rear und rest, Doppelpunkt list. So. Das ist jetzt nämlich wunderbar. Wenn ich jetzt nämlich, ich nehme dabei an, dass diese Sequenz so ist, dass die Länge immer die ganze Länge der Liste sein wird. Da muss ich mich jetzt drum kümmern. Das ist jetzt meine Verantwortung. Das heißt, ich habe jetzt eine ganz einfache Geschichte. Ich kann sagen, depth length von einer Sequenz S, das mache ich mal bewusst, nicht pattern-based. Also, da brauche ich gar nicht hinschreiben. So, die gibt es schon, sorry. Brauche ich gar nicht schreiben. Weil der Selektor jetzt ja witzigerweise die Länge schon ist. Mein Problem ist aber jetzt ein anderes geworden. Mein Problem ist, ich muss jetzt die Funktionen empty, die mir eine Liste, so, ich nenne es auch empty, damit wir nicht Namenskonflikte bekommen. So, das heißt, ich muss jetzt meine ganzen Konstruktoren jetzt einführen. Das heißt, mir bleibt gar nichts anderes übrig, als jetzt einzuführen, was bitte ist empty? Die gibt es jetzt nicht mehr. Die wird nicht aus der Data-Konstruktion geerbt. Das heißt, jetzt muss ich den ganzen Mist selber programmieren und empty ist gleich ein Pärchen bestehend aus der Länge 0 und diesem empty. Ja? Das heißt, ich muss, damit der Benutzer außen seinen Konstruktor empty hat, muss ich ihn jetzt innen programmieren. Bleibt mir gar nicht anders übrig. Dann muss ich jetzt das cons programmieren. Das heißt, cons nimmt ein x und nimmt mir eine Sequenz s. So, und jetzt ist spannend, was heißt das? Ich hänge x an die Sequenz s an. Ich weiß, s ist von der Form pair von einer Länge und einer Liste L. Das heißt, ich kann jetzt sogar hier diesen Konstruktor pair eigentlich reinschreiben. Ach, das mache ich sogar. Das heißt, der muss die Form haben pair von einer Länge N und einer Liste LST. Und wie sieht der jetzt aus? Der bastelt mir jetzt ein neues Paar. Die Länge ist um 1 gewachsen, also n plus 1. Und die Liste ist genau cons CNS von x und LST. Ja? Das heißt, ich schleppe die Länge permanent mit, damit ist es cons erledigt. Jetzt habe ich das nächste, die Definition von first. Sieht so aus, first, angewandt auf eine Liste, auf eine Sequenz. Eine Sequenz hat die Form pair von n und Liste. Und das first Element ist jetzt nichts anderes wie first von LST. So, das gleiche gilt depth von Rest, von Pair, von N und LST ist gleich Rest von LST. Aber vergessen Sie, es fehlen noch zwei Operationen. Es fehlt noch die Operation isEmpty, bei uns so geschrieben, empty Fragezeichen von Pair, N und einer Liste. Und es sind zwei Möglichkeiten. Sie können entweder die Liste fragen, ob sie empty ist, oder Sie können sagen, das ist natürlich nichts anderes wie der Test, ob n 0 ist. Moment, Rest habe ich falsch. Stimmt schon wieder kein. Das ist eine Katastrophe. Niemand schimpft, wenn wir die Finger machen. Das ist heute. Bin ich der Einzige, der übrig ist? So, das ist natürlich ein Pair von n-1 und Rest von LST. Da müssen wir gleich nochmal ganz kurz drauf schauen.
Das müssen wir gleich mal anschauen, diese Konstruktion hier. Ich will aber das andere noch fertig machen. Der letzte ist hier der Cons, Fragezeichen, bist du ein Cons? Von her von L und LST. Und das ist einfach die Frage, ob N größer als 0 ist. So, das heißt, wenn Sie haben die Möglichkeit, und das soll für den Augenblick dann der Schlusssatz sein, Sie haben die Möglichkeit, bei einer solchen Halbkonstruktion eine andere tatsächliche Invertierung runterzulegen. Die Arbeit, die Sie haben, ist, dass Sie dann alle Konstruktoren, Selektoren und Tests selber programmieren müssen. Aber das ist jetzt eine wesentlich effizientere Darstellung, wenn Sie auf Längs achten. Und nachdem Sie hier jetzt ganz schnell weg wollen, höre ich auch auf. Tschüss.